Wer von euch spielt Wiedler? Okay. Analog, egal. Also, es gibt ein paar Leute. Es geht darum, Siedlung zu bauen, Rohstoffe zu bekommen, die zu tauschen und am Ende möglichst viele Siegpunkte zu kriegen, um das Spiel zu gewinnen. Wer von euch hatte schon mal Streit bei Siedler? Okay, ich habe mich mit besten Freunden richtig gezofft bei Siedler. Das war das Krasseste. Ich habe meinen Bruder, letzter Spielzug, so ganz am Ende, mir fehlt ein Siegpunkt. Er sagt, hey, ich bin bereit, dir eine Karte zu geben, so im Tausch, aber nicht, wenn es deine Schlusskarte ist, dann kann ich das nicht machen. Nee, mache ich nicht, kein Problem. Die Karte, alles klar, zack, hier, fertig, gewonnen. Hab gewonnen, aber irgendwie war es doch ziemlich mies gewesen. Für ihn, er fand das nicht besonders fair play, was ich da gemacht habe. Also Siedler bringt das Schlechteste in mir heraus, wenn ihr mich irgendwie kennenlernen wollt, auf eine unangenehme Art und Weise. Lasst uns Siedler spielen, immer wieder gerne. Ungerechtigkeit, ich weiß, von euch schon mal Ungerechtigkeit passiert ist. Ich war ungerecht zu meinem Bruder, das war nicht in Ordnung, was ich gemacht habe. Und der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Wo hast du Ungerechtigkeit in deinem Leben erlebt? Vielleicht in der Schule. Du strengst dich an und irgendwie der Lehrer sieht das nicht. Du meldest dich, du bist voll engagiert und irgendwie gibt er dir trotzdem eine schlechtere Note, nur weil du den falschen Namen hast oder irgendwie die Chemie nicht so ganz passt. Oder im Job vielleicht. Du strengst dich an, du investierst, du gibst alles rein. Dein Kollege gibt deine Ergebnisse für seine aus und wird dadurch ja befördert, obwohl es eigentlich das ist, was du dir verdient hast. Wir kennen ungerechte Situationen in unserem Leben und wir haben auch ein Empfinden dafür, was Gerechtigkeit ist. Und besonders da, auch wo wir ungerecht behandelt werden, merken wir, hey, das geht gar nicht. Da wollen wir uns wehren. Wir wollen aufschreien, das ist doch nicht in Ordnung. So darf es nicht weitergehen. Und gibt es für jeden Situationen, glaube ich, wo er nicht fair ist, wo er ungerecht ist, aber auch Situationen, wo er selbst Ungerechtigkeit erlebt hat. Und wir sehen uns nach Gerechtigkeit und trotzdem schaffen wir selber es oft nicht, das so in der Gänze zu erfüllen, was eigentlich unsere Sehnsucht ist. Der Prophet Habakuk lebte so 2600 vor Christus als Testament. Der ist auch nicht zufrieden mit der Situation, mit dem, was um ihn herum ist. Und diesmal sind es nicht irgendwie andere Völker, sondern es ist sein eigenes Volk. Er sagt, hey, ich stehe hier in meinem Volk mittendrin und das ist das Volk Gottes, was die Gebote hat, was weiß, was richtig und was falsch ist und sie halten sich nicht dran. Die Schwachen werden unterdrückt, die Reichen werden immer reicher. Kein interessiert, was im Gesetz Gottes steht. Und Gott, du lässt es einfach zu. Gott, du schweigst, was ist denn los mit dir? Warum greifst du doch nicht ein? Du musst doch was tun. Siehst du diese schreiende Ungerechtigkeit nicht? Es schreit doch zum Himmel. Und es ist mein eigenes Volk, was mich fertig macht. Wo ich mit dieser Ungerechtigkeit nicht klarkomme. Und Gott sagt, ich habe das gesehen, Habakuk, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich werde eingreifen. Ich werde diesem Unrecht ein Ende setzen. Es gibt ein fremdes Volk, die Chaldäer, mit der Hauptstadt Babylon, auch Babylonia genannt. Und die sind gerade dabei, verschiedene Völker einzunehmen. Und die kommen auch nach Juda. Die machen vor hier nicht halt. Und die werden mein Volk hier bestrafen. Ich werde dieses fremde Volk nutzen, um gerecht zu üben an meinem Volk in Juda. Okay, Gott, denkt sich Habakuk, ich weiß, ich habe mich beschwert, aber wie du das jetzt irgendwie klären willst, damit bin ich nicht ganz zufrieden. Also, dass du jetzt dieses fremde Volk gebrauchst, was sich noch viel, viel schlimmer verhält als unser Volk, als mein Volk, was die Völker überfällt, was in einem Blutrausch alles niedermetzelt, was alles an sich reißt, das willst du jetzt gebrauchen, um Gericht zu üben? Gott, dabei bin ich nicht einverstanden. Damit komme ich nicht klar. Also Habakuk, hey Gott, das ist nicht in Ordnung, wie es hier läuft. Setzt der Ungerechtigkeit ein Ende. Gott, alles klar, mache ich. Gericht kommt, Strafe kommt. Und Habakuk, Moment mal, Gott. Weißt du, mit wem du es da zu tun hast? Wessen Dienste du dich da bedienst? Und Gott geht auch darauf ein und sagt, hey, auch dem werde ich eine Grenze setzen. Ja, ich gebrauche dieses fremde Volk. Aber wie sie sich verhalten, da gehen sie über das Maß hinaus. Und auch sie werden eine gerechte Strafe bekommen. Und so haben wir einen ziemlich traurigen Kreislauf eigentlich von aufstrebenden Völkern, die immer größer, mächtiger werden, die ihre Kraft, ihre Macht zum Gott machen, die ungerecht sind, die ihre Stärke ausnutzen und wieder niedergehen und neue Reiche kommen. Und immer wieder ist auch Strafe und Gericht dabei. Und das sind so diese ersten beiden Kapitel im Buch Habakuk, also dieses, hey Gott, was soll das, mein eigenes Volk, dann die Strafe kommt, die Babyloner werden kommen. Habakuk, der sagt, das kannst du doch nicht machen, Gott, das kannst du nicht bringen. Und Gott sagt, auch sie werden ihre Strafe kriegen. Und das ist das, was vorher war. Und dann kommen wir zu Kapitel 3. Und das Kapitel 3 ist ein bisschen anders gestrickt als das vorher. Vorher so Klage, Antwort, Klage, Antwort. Jetzt schreibt Habakuk einen Song. Er schreibt einen Psalm, in dem er ausdrückt, was das mit ihm macht, was da los ist und wie er das verarbeitet, dass sein Volk ungerecht ist, dass Gott manchmal komische Wege geht und wie er dennoch an Gott festhält. Und diesen Psalm möchte ich mir heute mit euch angucken. Habakuk, Kapitel 3. Sind wir da? Und ich lese vor die ersten beiden Verse. Habakuk, Kapitel 3, die Verse 1 und 2. Dieses Gebet sang Habakuk. Also geht weiter mit Lobpreis jetzt. Hört sich ein bisschen anders an als die Lieder, die wir so gewohnt sind. Ist nicht ganz so weichgespült, sondern ein bisschen krasser. Darf ich sagen, das würde hier keiner mitsingen, was jetzt kommt. Am Anfang ist noch ganz okay. Herr, ich habe deine Botschaft gehört, ich bin erschrocken. Gott, was hast du da vor? Herr, lass das, was du tun willst, bald geschehen, damit wir es noch erleben, und hab Erbarmen mit uns, auch wenn du zornig bist. Da haben wir so beides drin. Gott, ich wünsche mir, dass du der Ungerechtigkeit ein Ende setzt. Lass das, was du vorhast, geschehen. Und gleichzeitig der Wunsch, hey, Gott, hab Erbarmen. Hab Erbarmen. Wenn du Gericht üben musst, dann lass auch Gnade walten. Zumindest mit den Gerechten, die da deinen Willen suchen, die dir unterdrückt werden. Bitte wenigstens ihnen schenk Erbarmen. Und dieser Psalm wird immer so wieder so Wechsel in der Ebene. Am Anfang so diese direkte Ansprache, Herr, dass du, ich und Gott sind im Gespräch. Und Habakuk beschreibt, was da in ihm vor sich geht und was das mit ihm macht. Und jetzt beschreibt er, wie Gott sich auf den Weg macht. Und wie groß und mächtig Gott ist. Ab Vers 3. Gott kommt von Teman her. Der heilige Gott zieht vom Berg Paran heran. Seine Majestät strahlt über den ganzen Himmel und sein Lob erfüllt die Erde. Wie das Sonnenlicht strahlt seine Herrlichkeit. Und die in seinen Händen verborgene Macht bricht hervor wie die Strahlen der Sonne. Die Pest geht vor ihm her. Und Seuchen folgen ihm auf dem Fuß. Wenn er stehen bleibt, bebt die Erde und vor seinem Blick erschrecken die Völker. Er lässt die uralten Berge zerspringen und die seit ewigen Zeiten bestehenden Hügel versinken. So handelt er seit jeder Zeit, seit jeher. Ich sah die Zelte der Kuschiter zittern vor dem Unheil und auch die Zeltdecken der Midianiter schwanken hin und her. Ich finde diese Verse krass und ganz schön schwer. Also gerade diese Aussage, Pest und Seuche umgeben ihn auf Schritt und Tritt. Ich weiß nicht, ob das in dein Gottesbild passt und auch das, was du von Gott erlebt hast, dass wo Gott hintritt, da bebt die Erde, zerbersten Berge, Völker geraten ins Wanken, Menschen vergehen dort, wo der heilige Gott diese Erde betritt. Wir hatten es gerade schon im Lied gehabt. Heilig bist du, Herr, groß und allmächtig. Und wenn du uns nahst, dann wird es für uns lebensgefährlich, weil du so unendlich gut bist und ich es eben nicht bin. Deine Gerechtigkeit, deine Heiligkeit macht mir zu schaffen und ich halte es in deiner Gegenwart nicht aus. Du bist erhaben über deine Schöpfung. Diese Verse zeigen die Vergänglichkeit des Menschen. Nichts kann vor Gott bestehen. Alle Völker erschrecken vor ihm, wenn er die Bühne betritt. Ich Ich lese weiter die Verse 8 bis 11. Herr, wem gilt dein Zorn? Bist du zornig gegen die Flüsse oder richtet sich dein Grimm gegen die Wassermassen der Meere, dass du mit deinen Streitrossen und Kampfwagen darüber hinwegstürmst? Du hast deinen Bogen zum Kampf hervorgeholt und die Pfeile auf die Sehne gespannt, wie du es geschworen hast. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen. Die Berge beben, wenn sie dich sehen. Gewaltiger Regen prasselt nieder und die Wogen der Meere türmen sich grollend auf. Sonne und Mond ziehen sich zurück beim Glänzen deiner sierenden Pfeile und beim Aufblitzen deines glitzernden Speeres. Krasse Vorstellung von Gott. Und hier finde ich spannend, dass es in diesem Abschnitt nicht um Menschen geht, um wie sie zu Gott stehen, sondern um die Schöpfung, wie sie zu Gott steht. Für mich persönlich bietet die Natur einen Zugang zu Gott. Wenn man mal alles so hinter sich lässt und am besten das Handy zu Hause lässt, wenn ich es denn schaffen will, und mal so raus aus allem ist, dann ist die Schöpfung für mich ein Zugang, wo ich merke, hey, da komme ich Gott nahe, da komme ich ins Staunen über das, was er getan hat. Und gerade sieht man es, wenn es so anfängt aufzublühen und Licht zu werden und Frühling zu werden, denkt, wow, Gott, du bist so unendlich kunstvoll und groß und ich darf hier zur Ruhe kommen und ankommen. Wenn ich alles hinter mir lasse, mich in der Natur Gott zuwende, wenn ich still werde, bemerke ich die Wunder seiner Schöpfung. Und ich stimme mit der ganzen Schöpfung ein in das Lob Gottes. Und Habakuk, der zerstört mir diesen Moment, indem er einen Kampf skizziert zwischen dem Schöpfer und der Schöpfung. Die Auflehnung und Ablehnung gegenüber Gott. Darin ist die ganze Schöpfung verwickelt. Von der ersten Auflehnung der Menschen, dem sogenannten Sündenfall, wo Gott gesagt hat, hey, du darfst alles, du hast alle Freiheit, ich will mit dir in Beziehung leben, du bist mir wichtig, du bist mir wertvoll, ich gebe dir alles, was du brauchst und setze einen Baum hin, an dem du mir zeigen kannst, dass dir wichtig ist, was ich dir sage. Das von allem Essen, von dem einen Baum, lass es sein, das ist ein Zeichen für dich, eine Möglichkeit, deine Liebe zu mir auszudrücken. Wenn du sagst, hey, was dir wichtig ist, Gott, das ist auch mir wichtig. Und die Menschen sagen, ja, egal, ich esse von dem Baum und alles geht kaputt. Und dieser Friede, der da war mit Gott und Schöpfung und Geschöpfen, zerbricht und reißt alles mit sich. Und so ist die Schöpfung nicht nur Zugang zu Gott, sie lässt mich auch mit offenen Fragen zurück. Wenn ich an die Wochen zurückdenke, das Erdbeben in der Türkei, das ist doch auch Gottes Schöpfung. Und jetzt sorgt ihr dafür, dass Menschen sterben, ein großes Unglück ist geschehen. Und immer wieder haben wir Tsunami, Vulkanausbrüche und wir merken, Schöpfung ist irgendwie Schönheit und Ort der Begegnung mit Gott. Aber sie ist auch Gefahr für uns, zerstörerisch. Gott ist der Herr über seine Schöpfung. Das drückt mir diese Verse aus. Und dort, wo sie zum lebensfeindlichen Ort wird, ist er der Einzige, der die Macht hat, dem Einhalt zu gebieten. Manchmal passiert das nicht. Wir fragen Gott, warum? Warum lässt du das zu? Und wir bleiben mit offenen Fragen zurück. Gott ist der Einzige, der die Macht hat, der Schöpfung entgegenzutreten, weil er der Schöpfer ist. Schweig still. Schweig still, das hat Gottes Sohn mal zu einem Sturm gesagt. Er war mit seinen Freunden unterwegs auf dem Boot, großer Sturm, alle haben Schreien, alle haben Angst. Und Jesus schläft ganz entspannt und sagt, hey, merkst du gar nicht, was ist los mit uns, wir gehen hier unter. Und Jesus steht auf und sagt, schweig still. Und der Sturm verstummt. Wind und Wellen gehorchen Jesus Christus, weil er Gott ist und weil er Herr über die Schöpfung ist. Lese weiter aus Habakuk 3, die Verse 12 bis 15. Nachdem die Natur dran war, ist jetzt der Blick auf die Menschen gerichtet. Gott, du schreitest voller Zorn über die Erde und zerstampfst die Völker. Du zerstörst das Haus des Bösen und legst das Fundament bloß, um deinen Gesalbten zu retten. Die feindlichen Krieger stürmen heran, um mich zu vernichten. Sie freuen sich schon darauf, hilflos in ihrem Versteck zu morden, aber du durchbohrst die Köpfe dieser Krieger mit ihren eigenen Speeren. Mit deinen Pferden kannst du durch die Meere reiten, auch wenn sich die Wellen noch so hoch türmen. Das ist eine krasse Aussage. Du schreitest voller Zorn über die Erde und zerstampfst die Völker. Wir haben hier einen Psalm vor uns. Und im Psalm beschreiben Menschen, wie sie Gott wahrnehmen. Und sie schreiben, was ihre Probleme sind und was ihre Herausforderungen sind. Und sie schreien es Gott zu. Und ich liebe dieses Buch, oder ich bin dankbar, dass wir das Buch der Psalmen auch in der Bibel haben. 150 Gebete, in denen Menschen ihren Kummer vor Gott rausschreien. Auch ihr Lob und ihren Dank, aber auch das, wo sie merken, hey, damit komme ich nicht so klar, nicht zurecht, Gott. Und auch dieser Psalm zeigt, ich darf meine Emotionen vor Gott freien Lauf lassen. Ich darf ihm sagen, wie es mir geht und wie ich mit dem zurechtkomme, was mich umgibt, wo ich merke, hey, damit komme ich nicht klar. Oder auch, wo ich denke, hey, Gott, du läufst in die Erde wie ein Berserker und machst alles platt. Aber bitte rette mich. Bitte rette mein Volk. Das ist doch dein Gesalbter, dein Königreich ist es doch. Du siehst meine Feinde, die gekommen sind, um mich zu vernichten. Auch das immer wieder in den Psalmen da. Die Feinde, die mich bedrohen, Gott, bitte greif du ein und rette mich. Der Herr ist mein Hirte, sagen wir oft. Vielleicht würde Habakuk sagen, der Herr ist mein Kriegsherr. Er macht sich auf den Weg zu meiner Rettung. Er befreit mich aus der Gewalt meiner Feinde. Du brichst auf, um dein Volk zu retten. Ja, zur Rettung deines Gesalbten bist du gekommen. Wer ist eigentlich dieses Volk genau? Und wie steht Habakuk, der sich über die Ungerechtigkeit aufregt, eigentlich zu diesem Volk? Volk Israel. Ursprünglich 12 Stämme. Gott erwählt sie als sein Volk und gesagt, hey, ich richte meinen Spot auf dieses Volk und ich gebe ihm meine Gebote. Ich mache nicht mehr mit allen Menschen weiter, sondern mal kurz einen Spot auf dieses Volk. Und an diesem Volk sollt ihr sehen, die ganze Welt soll sehen, wie gut es ist, sich nach Gott zu richten, mit ihm Beziehungen zu leben und was das für ein Segen für unser Leben ist. Aber Gottes Volk versagt. Und so wird es geteilt in Nordreich und Südreich. Und das Nordreich Israel ist schon verloren. Das ist schon von den Assyrern platt gemacht und verschleppt. Und jetzt ist noch Juda da, das Südreich. Und auch hier sind diese Menschen, die dazugehören, vielleicht von Geburt aus gehören zu Gottes Volk, aber das, was sie leben, dass wir sie ihren Mitmenschen Unrecht antun, das passt überhaupt nicht zu dem, was Gott sich für uns wünscht. Du brichst auf, um dein Volk zu retten. Ja, zur Rettung deines Gesalbten. Nur mitzuschwimmen reicht nicht aus. Nur als Jude geboren zu sein, reicht nicht aus. Es kommt darauf an, auch, was mache ich damit? Und habe ich eine Beziehung zu Gott? Und hat das Auswirkungen darauf, wie ich mit meinen Mitmenschen umgehe? Habakuk wünscht sich Gerechtigkeit. Das bedeutet für einen Teil seines Volkes Gericht, weil sie Unrecht tun. Weil sie nicht besser als die Völker um sie herum sind. Und für den anderen Teil ersehnt er sich Rettung. Rettung aus dieser Ungerechtigkeit und Rettung, wenn die feindlichen Völker anrücken. Für das wahre Volk Gottes, das sich nach seinem Willen richtet, dafür erfleht er Rettung. Nur weil du zum Südreich Juda gehörst, bist du nicht besser. Es kommt darauf an, wie dein Verhältnis zu Gott ist. Und das sehen wir immer wieder, wie groß das Thema Gerechtigkeit auch in der Bibel ist und wie sich unser Gottesverhältnis an meinem Verhältnis zu meinen Mitmenschen ja zeigt. Wir haben viele Stellen, wo es heißt, hey, du kannst nicht sagen, hey, alles Gute, Gottes Segen dir, und dann Tür zu machen, komm klar, und der hat keine Klamotten. Das ist nicht Gerechtigkeit. Kleide den, wenn jemand Kleidung braucht, gib ihm was zu essen, wenn er was zu essen braucht. Und du kannst nicht sagen, meine Beziehung zu Gott ist in Ordnung und deine Schwester, dein Bruder, also unter Christen sagt man auch Schwester und Bruder, weil wir einen Vater im Himmel haben, sagen, hey, ich will mit dir nichts zu tun haben und du bist mir egal. Wie soll das gehen? Wenn du den du siehst, schon nicht mit Liebe begegnen kann, dann stimmt auch etwas in deiner Gottesbeziehung nicht. Also unser Umgang mit Menschen ist immer auch ein Spiegelbild für unser Verhältnis zu Gott. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben, das steht im 2. Kapitel, Vers 4. Durch den Glauben hat ein gerechter Leben. Da steckt für mich beides drin. Durch den Glauben, das Vertrauen in Gott, die Beziehung zu Gott, das Hinhalten meiner Herausforderung, aber auch meiner Schwachheit, hat ein gerechter. Und gerechter bezieht sich auf das Leben, den Umgang mit den anderen Menschen. Dadurch, dass ich eine Beziehung zu Gott habe und dass sie Auswirkungen darauf hat, wie ich mit meinen Mitmenschen umgebe, dadurch habe ich Leben. Nun habe ich ja am Anfang erzählt, und ich war als Erwachsen bei dieser Siedlerspielnummer mit hier, gib mir die Karte und ich mache nicht Schluss. Und das ist ein Spiel, vielleicht kann man sagen, da Spielen in der Liebe ist alles erlaubt, vielleicht auch nicht. Und ich merke, ich kann, wenn ich sehe, was Gott sich wünscht in meinem Leben, ich kann dem nicht gerecht werden. Und ich bin vor Gott nicht gerecht. Ich habe eine Beziehung zu Gott und ich liebe Gott und er ist mir wichtig. Aber im Zwischenmenschlichen schaffe ich das nicht immer zu leben, was eigentlich natürlicherweise daraus fließen müsste. Ich vertraue Gott trotz Krisen und Zweifeln, aber ich werde schuldig an meinen Mitmenschen, weil ich oft nicht gerecht genug bin. Und hier bin ich dankbar, dass ich aus der heutigen Perspektive, aus diesem Text gucken kann. Weil in dieser Zwischenzeit Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Und Jesus Christus hat meine Ungerechtigkeit, da wo ich das dem nicht genüge, was Gott eigentlich sich für mich gedacht habe, hat er meine Ungerechtigkeit ans Kreuz genommen. Das, was mich von Gott trennt und was die Beziehung zu meinen Mitmenschen kaputt macht, wo ich merke, hey, ich krieg's ja selber nicht hin. Ich wünsche mir, gerecht behandelt zu werden, aber ich selber schaffe es doch nicht, diese Gerechtigkeit zu leben. Da bin ich dankbar, dass Jesus das genommen hat und dass er die Schuld bezahlt hat, die ich auf mich lade und geladen habe. Und dass dieser Kreislauf von Gericht und wieder Neuanfang und Gericht am Kreuz sein Ende findet. Dass dieses ein Volk tut Böses, das nächste Volk bestraft das Volk wird bestraft. Es geht immer so weit und hört nicht auf. Und Gott durchbricht diesen Kreislauf des Gerichts, indem er das Gericht auf sich selber nimmt und sagt, ich sterbe für dich. Für deinen Mist, für deine Ungerechtigkeit, die dich von deinen Mitmenschen und mir trennt. Und mit diesem Blick darf ich auch diesen Text sehen und merken, wo ich selber an meine Grenzen komme, und darf annehmen, Jesus, ich nehme an, was du für mich getan hast. Und ich danke dir, dass ich durch dich gerecht vor Gott stehen kann. Wie funktioniert das? Gott nimmt meine Ungerechtigkeiten, Jesus Christus, auf sich. Er nimmt sie ans Kreuz. Er bezahlt die Schuld, den Preis für mein Versagen. Und dabei bleibt es nicht. Gott rechnet mir das, was Jesus getan hat, der in allem Gott geliebt hat, und es war in seinem Leben absehbar, sichtbar, mir zu. Das ist nämlich ziemlich krass. Also ich bin nicht nur irgendwie neutral vor Gott durch das Kreuz, sondern weil Gott sagt, die Gerechtigkeit, die du so nötig hast, die du selber nicht hinkriegst, die hat mein Sohn vorgelebt und das gebe ich dir zu. Und wenn ich dich ansehe, sehe ich nicht mal den Martin, der versagt, sondern ich sehe meinen Sohn Jesus Christus und das, was er getan hat. Und das ist jetzt auf deinem Konto. Und das ist ein großes Privileg, dass ich aus diesem Kreislauf ausbrechen darf. Habakkuks Buch ist ein Schrei. Ein Schrei nach Gerechtigkeit. Gott, so kann es nicht weitergehen, wie es gerade hier ist. Gott setzt dem Bösen ein Ende und rettet die Gerechten. Ich komme zu den letzten Versen in dem Text. Vers 16. Als ich diese Botschaft vernahm, fuhr mir der Schrecken alle Glieder. Meine Lippen fingen an zu zittern, meine Knie wurden weich. Mir bangt vor mir selber, denn ich muss gelassen auf den Tag warten, an dem all dieses Unheil, das uns treffen soll, über das Volk hereinbrechen wird. Gelassen abwarten. Nicht, dass es besser wird, sondern darauf, dass das Unheil über das eigene Volk hereinbricht, dass Gott Gericht übt. Habakuk befindet sich in einem Interessenskonflikt. Er wünscht sich Veränderung, aber dieses Unheil, was er selbst heraufbeschworen hat, macht ihn Angst. Er hat Gott geklagt, dass um ihn herum in seinem eigenen Volk mit Zerstörung und Gewalt herrscht, dass das Gesetz ignoriert wird, die Schwachen unterdrückt werden. Und jetzt muss er damit klarkommen, dass Gott und wie Gott handelt. Das macht es sehr schwer für ihn, weil es eben auch sein Volk ist, was hier betroffen ist. Die letzten beiden Verse. Doch auch wenn die Feigenbäume noch keine Blüten tragen und die Weinstöcke noch keine Trauben, obwohl die Olivenernte spärlich ausfällt und auf unseren Kornfeldern keine Getreide wächst, ja selbst wenn die Schafhürden und Viehställe leer stehen, und ich ergänze, selbst wenn keine Hoffnungszeichen in Sicht sind, wenn alles trostlos scheint und keine Veränderungen möglich, und das macht dieses Bild deutlich, hey, das ist eigentlich, da bricht nichts auf, da ist nichts zu sehen, da ist kein Neuanfang zu sehen, keine Zeichen so in der Natur, selbst wenn ich das eigentlich nicht sehen kann, dass es besser wird, dann trotzdem, dann will ich mich trotzdem über meinen Herrn freuen und will jubeln. Auch wenn es schwer wird, auch wenn es sogar noch schlimmer wird, auch wenn Trostlosigkeit sich breit macht, will ich trotzdem mich an dem Herrn freuen und will jubeln, denn Gott ist mein Heil. Der Herr, der Allmächtige, ist meine Kraft. Mit ihm kann ich so sicher wie eine Gazelle über die Felsen springen und wohlbehalten die Berge überqueren. Bildreiche Sprache hier, ne? Trotzdem. Ich merke, ich komme da nicht klar mit meinem eigenen Leben, mit dem Leben meines Volkes. Ich komme nicht damit klar, wie Gott handeln will. Und trotzdem erkenne ich an, dass Gott meine Rettung ist, dass ich ohne ihn verloren bin. Die Zeiten sind hart und ungerecht und Gottes Eingreifen beinhaltet, dass es wird noch schwerer. Und trotzdem halte ich an Gott fest. Er ist mein Halt, meine Rettung. Mein einziger Ausweg durch den Glauben, durch das Vertrauen in Gott hat ein gerechter Leben, ewiges, unvergängliches Leben. Auch wenn mir und dir jetzt noch auf dieser Erde vielleicht Schweres bevorstehen mag, durch das ich hindurch muss. Ich war ja krank gewesen, wie drei Wochen. Und es fing ganz entspannt an mit Halsschmerzen. Das war unangenehm, ich konnte nicht gut essen. Und dann war ich irgendwie schlapp und lag im Bett. Das war alles ganz in Ordnung. Und dann dachte ich so, jetzt bin ich über den Berg, jetzt geht's wieder voran. Und dann kamen Ohrenschmerzen auf meinem linken Ohr hinzu. Und da bin ich mir vorsichtig, das kann ich als Kind, Ohrenschmerzen ziemlich mies. Ich bin nochmal zum HNO gegangen und sagt, ja, das Ohrenentzündung kann man nichts machen, muss man aushalten, kann Schmerzmittel nehmen. Und habe ich genommen, Schmerzmittel, also alles, was so frei verfügbar ist oder über den Arzt und irgendwie die maximalen Dosen und kombiniert und ich hatte trotzdem richtig starke Schmerzen. Mir ging es echt mies und ich kann Menschen verstehen, die noch viel länger, es war für mich eine Woche gewesen, irgendwie Schmerzen haben und da nicht rauskommen. Und ich habe echt nachts geheult und geschrien, na geschrien nicht, aber ich habe ja noch Familie, geheult, sagt, Jesus, nimm das weg, ich halte das nicht mehr aus, Jesus macht das besser, es macht mich fertig. Und als ich Jesus mein Leid geklagt habe, ist nichts passiert. Hat nicht aufgehört. Hat noch 3 Stunden gedauert, dann konnte ich irgendwann vor dem Fernseher mit Ibo, Paracetamol, Ohrentropfen, allem möglichen irgendwie wegdösen. Und ich bin noch ein bisschen, also ich lebe mit Gott und ich liebe Gott, aber ich merke, da steht noch was zwischen uns, wo ich merke, hey Gott, das kann ich noch nicht einsortieren, warum du mir da nicht konkreter geholfen hast. Warum ich da durch musste und das eben so lange gedauert hat, bis die Krankheit, wo ich von meinem Körper besiegt war. Und so erleben wir schwere Zeiten und schwierige Zeiten in unserem Leben. Und der Habakuk, da finde ich mich spannend, der bewegt das vor mit Gott. Der sagt Gott, hey, das ist mein Problem und damit komme ich nicht klar und ich lege es dahin. Ich suche nach Antworten und ich bekomme Antworten von dir und manchmal bekommt man keine Antworten und fragt, was ist los, Gott? Und wir merken so, hey, die Beziehung ist angegriffen, Aber ich merke auch, es lohnt sich, bei Gott zu bleiben. Leiden ist mies, aber Leiden ohne Gott ist noch mieser. Und so liebe ich diese Psalmen, die mir eine Sprache geben, die mir Worte geben, um vor Gott auszudrücken, wie es mir geht. Und zu sagen, Gott, das kreide ich gerade an in der Gesellschaft, in meinem Umfeld. Oder das kreide ich auch dir an, Gott. Und er hält das aus und ich darf es zu ihm bringen. Auf den Punkt gebracht. Gott geht auf Habakuks Klage ein. Er wird das Unrecht seines Volkes nicht ungestraft lassen. Obwohl gewünscht, macht Habakuk diese Vorstellung Angst. Sein Wunsch nach Gerechtigkeit wird anders begegnet, als er hofft. Gericht gerichtet durch ein feindliches Volk. Gedemütigt und verschleppt, das steht seinem Volk bevor. Habakuk kann sich weder auf die Gerechtigkeit seines eigenen Volkes noch auf die Gerechtigkeit anderer Völker verlassen. Er muss sich auf Gottes Gerechtigkeit verlassen. Und auch wenn ich das nicht immer sehen kann, trotzdem zu sagen, Gott, ich vertraue dir. Gott ist mein Heil. Und auch wenn es gerade schwierig ist und ich sehe keinen Horizont, halte ich an dir fest, denn du bist meine Rettung und meine Kraft. Amen. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir, dass du uns liebst. Ich danke, dass wir dein Wort haben. Manchmal ist es echt schwer, damit umzugehen, das zu verstehen, um mit diesen krassen Worten auch irgendwie klarzukommen. Aber ich danke auch, dass wir vor dir wirklich krasse Worte benutzen dürfen, dass wir dir hinhalten dürfen, was los ist in unserem Leben, was uns Angst macht, was uns schwer macht. Und es ist irgendwie auch hart zu sehen, dass du dich immer alles wegnimmst und dass wir dich auch nicht immer spüren, wenn es schwer ist und es Not da ist und wir irgendwie leiden oder was durchmachen müssen, dass wir gar nicht merken, dass du da bist. Und trotzdem vertrauen wir darauf, dass du gerechter bist als wir, dass du uns, dass du mich liebst, dass dir nicht egal ist, wie es um uns steht und dass du eines Tages diese Erde erneuern wirst, dass du alles neu machst und dass wir in Frieden und Gerechtigkeit mit dir leben dürfen. Du bist gut und das bekennen wir und das glauben wir. Amen.